Das Gesamtthema dieses Kurses ist doch Jüngerschaft und Evangelisation. Es ist ja der Wille unseres Herrn, dass alle Menschen zu seinen Jüngern werden. Und doch, Jüngerschaft Jesu zu sein, zu seinen Freunden zu gehören, ist eine Berufung. Und er ruft und er lädt uns ein, ihm zu folgen. Und wenn wir das ernsthaft annehmen, da haben wir schon am ersten Tag, vorgestern, die vielen Bibelstellen gehabt. Und es tut gut, die auch in Zukunft noch weiter in uns aufzunehmen, besonders auch in der stillen Zeit. Und das bringt mich schon zu einem Thema. Was heißt, Jünger Jesu zu sein heute? Damals, die ersten Jünger Jesu sind halt bei Jesus gewesen, haben ihn gehört, sind mit ihm gegangen, haben mit ihm gegessen, haben gehört, wie er die Volksmassen belehrt hat und waren auch dabei, wenn er in kleinem Kreis extra zu ihnen sprach. Auch heute ist es so. Auch heute sind wir dabei, wenn in der Kirche das Wort Gottes verkündet wird, im großen Rahmen. Auch heute brauchen wir das ganz Persönliche, mit ihm zu sein. Und darum, um wirklich auf die Stimme des Meisters zu hören, in der Verbindung mit ihm zu wachen, ist es wichtig, Prioritäten zu setzen. Das heißt, zum Zeichen, dass unser Leben ihm gehört, ein Teil der Zeit ganz besonders nur für ihn zu reservieren. Und es bringt Segen. Und wer das überhaupt nicht geübt hatte und damit nichts anfangen kann, der soll sich aufraffen und zwingen. Und wenn es im Anfang bloß 10 Minuten sind. Nach einer Zeit lang, wo er da echt das Wort Gottes liest und versucht, daraus ins Beten zu kommen, dann wird er auf den Geschmack kommen, da wird ihm die Zeit zu kurz sein, da wird es länger werden. Das kann ich garantieren. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen. Natürlich sind die Menschen unterschiedlich. Sich aufzuraffen und damit man Zeit findet, meinetwegen Viertel oder halbe Stunde früher den Wecker stellen, um früher aufzustehen. Wer das fertig bringt, gut so. Es gibt einige andere, darunter gehört auch die Barbara, die nehmen sich lieber 3 Stunden Zeit, aber am Ende, bis nach Mitternacht, vor dem Herrn zu sein. Ne? Aber das ist wichtig. In der Anbetung und dann auch Wort Gottes auf sich nehmen zu lassen, und wenn es manchmal nur ein kleiner Abschnitt ist, manchmal hilft so ein Bibelleseplan. Manche haben schon mit Erfolg und Nutzen auch so ein Büchlein, das, glaube ich, bei so einer evangelischen Bruderschaft herauskommt, Edelsteine. Also auch da, das ist eine Anregung, dass man nicht wahllos immer nur ein paar Verse kennt, sondern dass man im Laufe der Zeit auch einmal etwas aus der ganzen Fülle des Wortes Gottes erfasst und aufnimmt. Kann ich also sehr empfehlen. Es gilt also, dass wir als Jünger Jesu leben und darum auch heute noch etliche so praktische Hinweise. Der erste ist also, ein Jünger Jesu verbringt gerne Zeit mit seinem Herrn, im persönlichen Gebet und im Horchen, was er uns sagt, wenn man sein Wort in der Bibel liest. Also nicht irgendwo sich eine Bibel besorgen und dann sagen, gut, ich lese Gottes Wort, und er fängt vorne an, die 5 Bücher Mose, der Reihe nach durchzuarbeiten. Manches ganz interessant da drin, Exodus und so weiter. Und dann bleibt er irgendwo im Buch Numeri stecken und sagt, was soll denn der Schmarrn, und legt es weg und hört auf in Bibel lesen. Weil es ihm nichts mehr gibt. Ich glaube, für uns Christen, wenn wir Jesus nachfolgen, wäre es zu empfehlen, um Jesus wirklich zu kennen, erst einmal Evangelium zu nehmen. Dann, wenn wir die Taufe im Heiligen Geist mal erlebt haben, ganz bewusst, was heißt Leben mit dem Heiligen Geist? Einmal die Apostelgeschichte durchmachen. Dann vielleicht einige der Briefe des Paulus, so wie er das erlebt hat, was für Ratschläge er gibt. Und dann im Licht des Neuen Testamentes auch das Alte Testament allmählich durcharbeiten. Einmal einen Propheten und dann auch einmal von vorne. Aber dann versteht man es viel besser. Wenn wir als Christen zunächst auch wissen, wie man, aus welcher Warte aus man das Alte Testament liest. Nicht? Und dann sieht man so viele Zeichen, wie das Alte Testament ja, ein Ausdruck ist, wie Gott sein Volk führt und vorbereitet auf seinen Erlöser. Und in diesem Licht ist das ganze Alte Testament auch für uns Christen ein Segen. Auch um Vorurteile eventuell gegenüber den Juden zu überwinden. Wir lernen sie ja als den Stamm schätzen, wie Paulus schreibt, auf den wir wie ein Ast aufgepfropft sind. Also nicht die Wurzel verachten. Das gehört alles dazu und eher noch zu beten, dass die Juden vollendete Juden werden, in dem Sinn, dass sie die Krönung ihres Volkes gläubig annehmen, ihren Messias Jesus. Dafür beten. Aber nichts, was da positiv ist, irgendwie ablehnen. Wie hat Papst Johannes der 23. gesagt, ein echter Christ kann gar kein Antisemit sein, denn wir sind alle durch Christus semitisch. So hat es der Papst mal gesagt. Nicht? Diese Fehlhaltungen, die da reingekommen sind, auch im Lauf der Kirchengeschichte durch unverdaute Sachen von Leuten, die wirklich nicht die Bibel in ihre Gesamtheit aufgenommen haben. Jünger Jesus sein heißt aber auch, dass wir diese praktischen Schritte annehmen. Der Ruf zur Jüngerschaft ist sehr eindringlich, wenn wir etwa im Römerbrief in Kapitel 12 lesen. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Ich glaube, wir in der charismatischen Erneuerung haben das wieder entdeckt als Grundlage der echten Geisterfahrung. Uns selbst dem Herrn zu übergeben, unser Leben, unsere Zukunft, meinetwegen auch die Scherben des Lebens, wenn manches schiefgelaufen ist. Nur er kann es wieder zusammenfügen und was Gutes draus machen. Aber uns selbst ihm zu geben, das ist die Grundlage der Nachfolge Christi. Und dann gleich der zweite Satz. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Ein Freund von mir, ein Priester, der in der Berufsaufbauschule Religionsunterricht hält, hat verschiedene Phasen der Entwicklung durchgemacht. Und dann war er auch mit dem Bösen konfrontiert, hatte öfters mit mir telefoniert. Er geht jetzt in kein Klassenzimmer mehr hinein, ohne zu beten. Sich unter den Schutz des kostbaren Blutes Jesu zu stellen und alle, die da hineinkommen, zu segnen. Und er hat gesagt, auf einmal ist eine Offenheit für das Wort Gottes da, was er früher für unmöglich hielt, gerade bei diesen jungen Burschen. Und die lautstark bekennen, sie glauben nicht an Gott, sie sind Atheisten, lassen sich mit ihm ein Experiment zu machen, ob die Bibel funktioniert. Wenn man das tut, was Gott sagt, dann erfüllt Gott das, was er verheißen hat. Er hat gesagt, auf die Weise hat er schon ein Dutzend echte Bekehrungen erlebt. Von Burschen, die stutzig geworden sind, weil Gott tatsächlich tut, die Bibel funktioniert, also stimmt das, was drin steht. Also muss ich jetzt ernsthaft mit Gott rechnen. Das war denen ihr Weg, ihre Schlussfolgerung. Die Bibel funktioniert, wenn man sich dran hält. Das war die Antwort. Kann ich nur weiterempfehlen, auch im Sinn der Evangelisation, es so zu empfehlen. Also, die richtige Einstellung. Wir übergeben uns dem Herrn und wir versuchen unser Denken zu erneuern, um dann zu prüfen und zu erkennen anhand des Wortes Gottes. Jesus hat es doch klar gesagt, wenn wir es aufnehmen. Was ist Gottes Wille? Und wenn man sich daran hält, erfährt man Gottes Verheißung. Praktische Schritte und Hilfsmittel. Das eine ist das Wiederaufleben des altchristlichen Brauches des Hirten oder Seelenführers oder geistlichen Paten, mit dem man regelmäßig sein eigenes Leben in der Nachfolge Jesu nach dem Evangelium privat bespricht. So machen es die Starets in Russland, wir haben es gestern gehört in diesem Hörspiel bei unserer geistigen Reise nach Russland. So war es bei den Einsiedlern in der alten Zeit, so war es in der Urkirche. Was heute übrig geblieben ist als Taufpaten, oft nur ein äußerer Brauch, war früher etwas Echtes. Das heißt, der ist geistlicher Begleiter dieses Menschen, der kümmert sich um ihn, der hilft ihm, das Wort Gottes zu verstehen und danach zu leben. Das ist gemeint. Und wenn ein heiliger Franz von Sales, dieser Bischof, schreibt, echte Seelsorge kann der eifrigste Seelsorger und Hirte nur für höchstens bis zu 15 Personen ausüben, dann schreibt er mit Recht auch hinzu, darum muss der Brauch der Urkirche wieder aufgelebt werden und geeignete Personen, auch Ordensleute, die nicht Priester sind und vor allem auch Laien, geschult werden, diesen Dienst aneinander zu tun. Also, das allgemeine Priestertum des Volkes Gottes wird durch das Amtspriestertum nicht verdrängt, sondern soll höchstens gefördert werden. In unserer Kirche ist manches abgerutscht in eine Art Klerikalismus. Ja, da Pfarrern haben wir ja genug, die sollen alles tun. Nicht? Gott sei Dank hat uns Gott die Gnade des Priestermangels geschenkt. Damit die Leute wach werden und sehen, ja, der arme Mann schafft es ja eh nicht. Also müssen wir selber was tun. Nicht? Ja, ja. Also, lernen einander Verantwortung zu nehmen. Nicht zu sagen, bin ich denn der Hüter meines Bruders. Sondern wirklich füreinander, wie Paulus sagt, ermahnt, ermuntert einander. Mahnt. Weist einander zurecht, dass man sich verantwortlich fühlt, dass man nicht allein steht als Jünger Jesu. Jünger Jesu brauchen die persönliche, gegenseitige Fürsorge und Seelsorge. Das zweite, Christentum kann man nicht allein leben. Wir brauchen etwas, wo wir dazugehören. Nicht nur, ja, ich glaube an die heilige katholische Kirche weltweit, ja, da bin ich wie ein Körnchen am Sand im Meer. Oder ja, gut, die Kirche ist in Pfarrgemeinden eingeteilt. Auch das ist immer noch zu groß, zu unübersichtlich, zu anonym. Wir brauchen darunter die überschaubare Gruppe, wo ich weiß, da gehöre ich dazu. Da kennt einer den anderen, da sorgt sich einer für den anderen, da habe ich meine geistige Heimat, da kann ich auch geistig wachsen. Da kann man miteinander sich aussprechen, miteinander beten. Da erlebt man dann auch, wenn man als Jünger Jesu einmütig ist, Gebetserhörungen, die man einander erzählen kann. Wir brauchen irgendwo so etwas. Und durch die charismatische Erneuerung hat sich uns, durch die Führung des Heiligen Geistes, drei Arten von Verbindlichkeit geschenkt. Und man muss schauen, welche dieser Arten uns passt. Das eine wäre ein Gebetskreis, der ziemlich verbindlich, regelmäßig beisammen ist, oder eine verbindliche Zellgruppe oder Hauskreis, oder eine Gemeinschaft, und auch die, wenn sie größer ist, teilt sich wieder unter in verbindliche Zellgruppen. Es ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Wir brauchen solche Gruppen und wir brauchen auch, um den Auftrag Jesu zu erfüllen, zur Evangelisation, eine Zusammenarbeit, eine Gemeinschaft solcher Gruppen. Das war mir so ein Anliegen, weshalb ich immer wieder von, ja, wir brauchen ein Evangelisationswerk. Und als der Papst einmal dieses Motto ausgesprochen hat, Evangelisation 2000, wir brauchen 10 Jahre intensiver Evangelisation der Welt, damit wir dem Heiland an seinem 2000. Geburtstag eine evangelisierte Welt anbieten können. Sozusagen, das war so ein Wunsch. Und was macht er da glatt, dieser Papst? Er sagt bei einem internationalen Leitertreffen der charismatischen Erneuerung, ich rechne mit euch, dass ihr mir helft, dieses Ideal zu verwirklichen, um überall in den Regionen und Diözesen Evangelisationswerke aufzubauen und Jünger Jesu zu schulen, die dieses Werk Evangelisation 2000 durchführen. Wie ich das gehört habe, da hat's mich nicht mehr, habe ich nicht mehr richtig schlafen können, bis irgendwie das ausgesprochen wird, bis Leute mitmachen. Ja, das ist auch der Grund, weshalb wir ein Evangelisationswerk haben. Es ist noch klein und schwach, hat noch Anfangsaufbauschwierigkeiten, braucht noch mehr Mitglieder, aber vor allem braucht es mehr Leute, die ganz verbindlich sagen, ja, wir wollen als Jünger Jesu solche Zellen aufbauen und miteinander, als Gemeinschaft vieler solcher Gruppen, das aufbauen, dass ja, ein Glaubensfrühling ausbricht, auch in unserem Land. Sicher müssen wir auch über die Grenzen schauen. Wir unterstützen das Evangelisationswerk in Ungarn, in Pannonhalma. Aber auch bei uns muss das wachsen. Darum verbindlich sich irgendwo einbauen lassen, als lebendigen Baustein im Leib Christi, in einer überschaubaren Gruppe, wo ich von Gott her innen weiß, bei den verschiedenen Möglichkeiten ist das die Gemeinschaft oder die Gruppe, wo der Herr mich haben will, wo ich auch meine Gaben und Fähigkeiten einbringen und dem Herrn dienen kann. Das ist wichtig, dass wir das sagen. Nicht sagen, ich habe mich entschieden, Christ zu sein, ja, und dann bin ich wieder daheim. Das ist wieder alles beim Alten. Nicht wie der Söld gesagt hat, Mensch, der Kurs war gut. Ich war wirklich am Feuer. Und 14 Tage hat es gedauert, bis ich wieder der Alte war. Da war alles umsonst. Ja. Paulus innerhalb dieser Gruppen empfiehlt uns auch etwas im 2. Timotheusbrief. Kapitel 2, Vers 2. Was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertrau zuverlässigen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Wir müssen also Augen aufhalten. Geeignete Leute suchen, zuverlässige Menschen, denen all das beibringen, was der Herr uns beigebracht hat, auf natürliche und übernatürliche Weise, damit sie fähig werden, andere zu lehren. Als Jünger Jesu brauchen wir also auch innerhalb unserer Zellgruppen Leute, die geschult werden und geeignet sind, auch für diesen Dienst andere zu lehren. Darum gehört auch in jeden kleinen Hauskreis die Lehre. Wo man noch keinen hat, wo man merkt, aha, der ist so wie der Timotheus von Paulus schon geschult zu lehren, da kann man sich im Notfall schon behelfen, indem man vielleicht anfängt, aus einem Buch, etwa Aufbaukurs oder Grundkurs, solche Abschnitte zu nehmen oder auch mal aus einem guten Buch, wo gute Lehrinhalte drin sind, zu nehmen. Und auch wir werden noch weiter solche Lehrbriefe zusammenstellen und herausgeben. Und wer die Augen auf hat, etwa im Passauer Rundbrief Bibelwerkstatt, da sind gute Lehren drin. Oder auch im C-Magazin oder auch in dem interkonfessionellen von Jugend mit einer Mission, der Auftrag, da hinten liegen ja ein paar Exemplare. Sicher gibt es in der Lehre, was theologisches Verständnis angeht, Unterschiedlichkeiten. Nicht alles, was dort gesagt ist, ist echt katholisch. Nicht? Und nicht alles, was echt katholisch ist, kann vielleicht dafür wieder ein Christ einer anderen Kirche verdauen. Aber für anderes, Grundsätzliches ist wieder so gemeinsam. Nicht? Da kann man mit Fingerspitzengefühl schon spüren, ah, das ist es, was unsere Gruppe, was wir jetzt brauchen. Darüber ist ein Informationsdefizit da. Darüber brauchen wir Unterweisung. Da kann man da wirklich gute Lehre entwickeln. Und was auch ein Mittel ist, es gibt manche Gebetskreise, die stagnieren so sehr, weil die Leute praktisch nur auf sich selbst angewiesen sind. Sie kommen, sie kreisen um sich, um ihre Probleme. Und ja, wenn sie dann zusammenkommen, dann jammern sie halt dem Herrn vor, wie schlecht es ihnen geht. Da gibt es eine gute Medizin dagegen. Nicht problemzentrisch werden im Kreis, gottzentrisch werden. Da ist die Lösung aller Probleme. Fangt mit dem Lobpreis an. Das richtet den Blick auf den Herrn. Und dann kann man in der Fürbitte, in der Seelsorge auch aneinander den Dienst, der wirklich hilft, mit Gebet, mit Handauflegung, mit Segnungsdienst. Dann haben wir auch Segnungsgottesdienste. Aber auch da ist es so, ein Segnungsgottesdienst ist so, dass am Ende der Segnungsteil kommt, aber am Anfang der Lobpreis ist. Über praktische Art vom Segnungsgottesdienst habe ich hier noch ein paar Zettel, besonders für Leute, die in diesem Dienst stehen. Aus dem alten Lehrbrief, manche haben schon genommen, der Stoß war dreimal so dick, als ich ihn da hinlegte vorgestern. Segnungsgottesdienst auf der einen Seite und wie die dienen beim Segnungsgottesdienst für Leute, die da auch dienen, auf der anderen Seite. Kann man nachher nehmen, ein Exemplar nehme ich vielleicht noch mit nach oben zur Kirche, um dort noch ein paar Hinweise zu geben heute Nachmittag. Das Vermächtnis Jesu ist also, dass wir füreinander da sind und der Welt das Zeugnis geben, dass der Herr bei uns ist, dass Jesus wirklich der Retter ist und eine Antwort auf die Nöte der Welt hat. Daher treu, regelmäßig sich unter Gottes Wort stellen in der stillen Zeit, regelmäßig sich einbringen und mitwirken in einer Gemeinschaft, einem Gebetskreis, einem Hauskreis, einer Zellgruppe und in der Gemeinde. Treues Durchhalten in der privaten Schriftlesung und im persönlichen privaten Gebet. Und das ist auch ein Maßstab der Jünger Jesu, einander lieben, Vermächtnis Jesu. Und die täglichen Standespflichten und die Arbeit treu erfüllen. Nicht von einem zum anderen gehen, nur damit man der Erfüllung des Willens Gottes in der eigenen Aufgabe entflieht. Das bringt keiner Sinn. Zum Beispiel 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3. Der 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 10 bis 12. Denn als wir bei euch waren, haben wir euch die Regel eingeprägt: Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wir hören aber, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen und alles Mögliche treiben, nur nicht arbeiten. Nicht so schreibt Paulus. Also die Arbeit, die Pflichterfüllung ist wichtig für einen Jünger Jesu. Wir ermahnen sie und gebieten ihnen im Namen Jesu Christi des Herrn in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen und ihr selbstverdientes Brot zu essen. Also auch wichtig in so Sachen, nicht? Es gibt auch manche, die fliegen, so Konferenzchristen, von Konferenz zu Konferenz, nur daheim erscheinen sie nicht, weil sie keine Zeit haben und ihre Arbeit vernachlässigen. Ja. Also charismatische Erneuerung ist eine Zurüstung, nicht ein Selbstzweck, eine Zurüstung, um wirksam unseren Auftrag erfüllen zu können. Als Jünger Jesu zu leben und den Auftrag zu erfüllen, andere zu Jüngern Jesu zu machen. Und weil wir wissen, unsere menschlichen Kräfte sind halt beschränkt und wir kommen nicht weit, sicher dürfen und sollen wir all das, was wir an Gaben, natürlichen, menschlichen Gaben haben, für den Dienst des Herrn einsetzen, voll Freude. Aber darüber hinaus spüren wir, ja, ein Jünger Jesu, der weiß, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Nicht nur haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen, sondern auch verkündet die Frohbotschaft, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Oder wenn wir weitergehen, auf dem Zeugnis der Urkirche, etwa den 1. Korintherbrief oder Epheserbrief Kapitel 4, ja, dass wir offen sind, die Möglichkeiten, auch die übernatürlichen Gaben, die Gott uns gibt, zu nutzen und einzusetzen für sein Reich. Gerade im persönlichen Gebet kann da das Sprachengebet eine Hilfe sein. Ich erinnere mich, wie ich es zum ersten Mal erlebt habe. Ich war in so einem kleinen Kreis. Da war ein Jesuitenpater, der schon in der charismatischen Erneuerung woanders ein bisschen reingerutscht war, etwa so lang wie ich. Dann eine Ordensschwester, dann ein anglikanischer Pfarrer, also Pfarrer der englischen Hochkirche, der anglikanischen Kirche, und seine Frau, die ist Margaret, und noch jemand aus unserem Kreis. Das war so der Anfang der charismatischen Erneuerung in der Stadt Canberra. Dort erlebte ich zum ersten Mal, wie Leute so in Sprachen beteten. Dort erlebte ich Heilung. Da erneuerte ich meine Hingabe an den Herrn und habe ihn um seinen Heiligen Geist gebeten und wurde auch geheilt von meinem Magengeschwür, seitdem kann ich alles essen. Da war auch dieses Wort dieser Frau des anglikanischen Pfarrers, Margaret, die gesagt hat: Ach Gustav, das macht gar nichts mit deinem Magen. Wir beten jetzt mal schnell, dass du davon geheilt wirst, dann wirst du dein Leben lang nie mehr Probleme mit deinem Magen haben. Das hat seitdem hergehalten. Und dann kam, das war 1971. Und dann kannst du dich ganz entspannt für den Heiligen Geist öffnen. Weil die Magenschmerzen weg sind. So ging das nicht. Ich habe später dann schon gefragt, darf man das immer so machen, so vermessen? Das wird in einer Minute geschehen, dann wirst du nie mehr das und das haben. Dann hat sie gesagt, das darf man nicht aus sich oder eigenem Wunschdenken heraus sagen. Das wäre Vermessenheit. Aber das darf man sagen, wenn man es als Wort der Erkenntnis vom Herrn eingegeben bekommt. Dann darf man es so sagen. Und sie sagte, sie hat es gesagt, weil sie spürte, das ist ein Wort der Erkenntnis, das der Herr ihr eingegeben hat für diesen Fall. Dann darf sie es sagen. Und dann funktioniert es auch. Das ist wichtig. Wenn so ein Wort nicht eingegeben ist, darf man auch um Heilung beten. Aber ohne diese prophetischen Aussagen dazu zu mischen. Und manchmal wird auch da Heilung geschehen und manchmal nicht. Dann darf man nicht urteilen oder warum. Das überlassen wir dem Herrn. Wir übergeben es ihm. Aber wir sollen den Mut haben, tatsächlich das zu tun, was der Herr sagt. Als Auftrag. Nicht? Verkündet die frohe Botschaft. Heilt die Kranken. Treibt Dämonen aus. Das funktioniert. Und dann können wir Evangelisation tun, mit all den Möglichkeiten, die der Herr uns gibt. Ich habe gestern etwas kurz erzählt, in kleinen Kreisatzkreisen, das muss ich allen erzählen, über den Heinz Gottlob in Australien. Der Franz Stange kann das dann bestätigen, er war dann dort. Ich ging mal im deutschen Club in Canberra hinein, um ein Bier zu trinken. Und da waren ein paar so Kerle da in der anderen Ecke, haben geflüstert und auf mich gezeigt. Jetzt kam einer zu mir und sagte, ah, bist du ein katholischer Pfarrer? Ja, ja. Ah, das ist gut, dann kannst du ja meine Kinder taufen. Ja, wieso? Ja, also die Großmutter meiner Frau, die kommt aus Bayern und die ist furchtbar katholisch. Und dann müssen wir jetzt die Kinder alle taufen, wenn die kommt. Und ich sagte, nee, so einfach geht's nicht, wenn die Großmutter furchtbar katholisch ist, dass man deswegen alle Kinder tauft. Das geht so nicht. Da muss schon irgendwie eine Garantie sein, dass man, wenn man sich taufen lässt, auch im christlichen Glauben lebt. Und ja, wie ist das? Also die Frau, seine Frau, die war also als Kind mal katholisch getauft, aber auch keine Beziehung zu irgendeiner Kirche jetzt. Und er selbst, ja, ich bin gar nicht. Also, ja, und die Eltern, ja, von den Eltern ist er davongelaufen. Das waren Funktionäre in der DDR, Kommunisten. Von denen ist er geflüchtet als junger Bursche. Und ist dann in Westdeutschland kurz gewesen und dann nach Australien ausgewandert. Und die Großeltern, ja, also der Großvater, der war in seiner Jugend einmal evangelisch gewesen in Sachsen. Aber er ist damals auch schon ausgetreten, um Kommunist zu sein und Atheismus zu propagieren. Also gar nichts. Und da haben wir uns so unterhalten. Und das älteste Kind ist 8 Jahre alt. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn die Eltern, oder wenn es die Mutter, eine der Eltern, echt christlich leben wollen und den christlichen Glauben vermitteln wollen, dann kann man schon die Kinder taufen. Aber wenn ein Kind schon 8 Jahre alt ist, dann erst, wenn es auch selber will und Jesus annimmt, also müssen wir erst einmal Vorbereitungskurs machen. Ja, und wie er dann heißt, Gottlob. Mensch, ist das ein guter Name, dann wirst du Gott loben. Sagt er, nee, das weiß ich nicht, wie man das macht, das kann ich nicht. Naja, in Australien ist es leicht, den Namen zu ändern, kann er seinen Namen ändern. Nee, meinen Namen ändere ich nicht, eher lasse ich mir von dir beibringen, wie man Gott lobt. Also abgemacht. 9 Monate lang war ich jeden Donnerstag in seinem Haus. Erst das 8- und 6-jährige Kind, so eine Art persönlichen Glaubensunterricht gegeben. Die Mama hat zugehorcht, vieles wieder aufgefrischt aus ihrem Kindheitsglauben. Dann kam er aus der Arbeit, dann bekam er seinen offiziellen Unterricht im Glauben. Und nach 9 Monaten hatten wir eine schöne Feier. Da wurde erst der Papa getauft, der Heinz. Dann seine 8-jährige Tochter, dann der 6-jährige Tochter, dann das kleine Kind, nicht? Und auch die Mama fing neu an. Die ganze Familie ist seitdem wirklich echt christlich, macht mit in der Gemeinde. Als dann sowas ähnlich wie Pfarrgemeinderat eingeführt wurde, machte er mit. Und beim zweiten Term wurde er sogar Vorsitzender. Hat es geheißen, das ist ein Beispiel von Evangelisation. Das kann bei einem Bier im Wirtshaus anfangen. Ja. Aber diese Familie hat dann aktiv mitgemacht, auch in der charismatischen Erneuerung und in der deutschen Gemeinde. Und die Gemeinde ist jetzt so geführt und geschult, dass sie keinen hauptamtlichen Priester haben. Aber und doch als Gemeinde weiter bestehen, die haben einen Vertrag mit den Steyler Missionaren. Und die Steyler Missionare schicken dann immer wieder einen, der krank ist und Erholung braucht, zu denen. Da dürfen wir bei denen Gottesdienst feiern. Aber die Gemeinde als solches betreut selber ihre Aufgaben, hat Hauskreise und Zellgruppen und so weiter. Die funktionieren selbstständig, ob sie jetzt einen Pfarrer haben oder nicht.
Ungefähr wie bei uns.
Ja, ja. Und wenn er Pfarrer ist, wird er aufgenommen und wird er noch betreut. Helfen Sie ihm noch für seine Missionsaufgabe und darf für Sie Gottesdienste mithalten. Ja. Also sehr selbstständig geworden. Und das ist auch mein Ziel gewesen. Ich habe zum Beispiel eine spanische Gemeinde dort betreut. Da war es umgekehrt. Da kamen die Spanier zu mir, die schon erweckt waren. Und haben gesagt, also Gott legt uns aufs Herz, wir müssen etwas für die Einwanderer tun, die kein Englisch können. Wir wollen eine spanische Gemeinschaft aufbauen, in jedem der 40 Stadtteile von Canberra einen Hauskreis aufbauen. Aber wir brauchen auch einen Priester, der die Gottesdienste hält, und ich soll das tun. Da habe ich das getan. Samstagabend spanischen Gottesdienst gehalten. Alles andere haben die Spanier selbstständig gemacht. Großartig. Ich könnte schöne Anekdoten erzählen, das würde jetzt zu weit führen, wie manches da noch lief mit den Spaniern, nicht? Wenn es hieß, 18 Uhr soll es losgehen, dann ging es vor 1930 sicher nicht los. Naja, die haben da kein Zeitgefühl. Da kommen die Ersten und wollen erst noch beichten, bevor es losgehen sollte. Ja, und trotzdem, der Herr hat bei denen auch wunderbar gewirkt. Ihm danken. Es ist also die Art, wie sich das auswirkt, sehr unterschiedlich. Und doch das Gemeinsame ist Ausrichtung auf den Herrn, so wie es Barbara gestern mit den Klötzchen gemacht hat. Das ist die Grundlage. Und bereit, in jeder Situation zu horchen, wo stehen wir, was will der Herr jetzt? Was ist jetzt dran? Welche Vision gibt er uns oder unserem Kreis? Manche Kreise geben den Einzelmitgliedern für ihre Aufgaben geistige Unterstützung und Stärkung. Manche Kreise haben aber auch als Kreis eine gemeinsame Aufgabe. Auch das gibt es, dass wir da offen sind dafür, für diese Vision, für diese Aufgabe.